Dann wollen wir einsteigen in uns oder weitermachen in unserer Predigtreihe. Wir haben ja schon den Start-up gehabt, dass wir die ersten Informationen über die 10 Gebote bekommen haben und wollen jetzt einsteigen in die einzelnen Gebote. Und somit wäre heute das erste Gebot dran. Es hatte sich sonst noch niemand irgendwie für eine dieser Predigten eingetragen und so habe ich mich gestern Abend hingesetzt und noch über das erste Gebot einiges zusammengeschrieben oder Gedanken gemacht. Ich war dankbar, dass ich das schon mal irgendwann in meiner Sammlung drin hatte, Gedanken zu den 10 Geboten und ich da einiges von übernehmen konnte. Ja, dieses erste Gebot ist schon sehr, sehr interessant. Wir finden es im zweiten Buch Mose, Kapitel 20. Dort werden diese 10 Gebote zunächst mal alle gesagt. Und ich denke, wir lesen mal die ersten 3 Verse aus diesem Kapitel. Das ist sozusagen die Einleitung und auch gleich das erste Gebot. Zweite Buch Mose, Kapitel 20, Vers 1. Und Gott redete alle diese Worte, und er sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten und aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Soweit der Text für heute. Nochmal ein paar Gedanken zu diesen 10 Geboten, fänge ich grundsätzlich. Es ist wichtig, dass wir uns vor Augen führen, dass diese 10 Gebote kein Leitfaden sind, um mit Gott Frieden zu bekommen. Das heißt also, wenn ich diese Regeln einhalte, dann ist Gott mit mir zufrieden. Sondern eher das Gegenteil wird der Fall sein. Wenn wir diese 10 Gebote betrachten und wenn wir uns vor Augen halten, was da drin steht, dann zeigen uns eigentlich diese 10 Gebote, ich habe keine Chance, mit Gott in Frieden zu kommen. Ich bin verloren. Diese 10 Gebote führen gnadenlos uns den Abgrund unseres menschlichen Denkens und Handelns vor Augen. Weil wir feststellen, dass wir diese Gedanken, die Gott uns dort mitteilt, nie in Perfektion oder hundertprozentig in unserem Leben umsetzen können. Sie reißen sozusagen uns die Maske runter, die wir oftmals aufhaben, indem wir so selbstzufrieden sind. Indem wir sagen, ach so schlimm ist es doch gar nicht. Und uns fallen ja jederzeit, wenn wir über eins dieser Gebote nachdenken, 25 Leute mindestens ein, die das noch viel weniger beachten als ich. Ja? So sind wir. Wir vergleichen gerne unser Leben mit dem von anderen. Aber diese 10 Gebote machen uns absolut klar, ich bin verloren und ich schaffe es nicht. Sie sind also nicht unsere, ja, wie hat es mal einer ausgedrückt, unsere Leiter zum Himmel. Und doch sind sie richtig gut. Sie sind total wichtig. Paulus schreibt das mal an die Römer, dass diese 10 Gebote heilig, gerecht und gut sind. Römer 7, Vers 12. Also, heilig, sie repräsentieren den Gedanken Gottes, den Charakter Gottes. Das, was wir heute Morgen schon betrachtet haben, dass der Herr Jesus gekommen ist, um uns zu zeigen, wer und wie Gott ist, wie seine Gedanken sind, wie sein Charakter sind, das repräsentieren diese 10 Gebote. Weil Gott offenbart sich damit an uns gegenüber. Und richtig verstanden und angewendet, zeigen sie uns, wie Gott sich auch unser Leben vorstellt. Denn Gott hat uns doch als Geschöpfe, als Gegenüber geschaffen. Als Ebenbild. Und deshalb war Gottes Idee immer, dass wir in dieser Weise auch unser Leben hier auf dieser Erde führen, so wie er ist. Also sie sind heilig. Und Gottes Gebote sind gerecht. Denn Gott kann nie ungerecht sein. Und somit sind Gottes Gebote auch gerecht. Nicht unbrauchbar oder falsch oder nicht mehr für die heutige Zeit richtig. Natürlich mag ich manchmal denken, was hat sich Gott dabei gedacht? Denke ich übrigens nicht nur bei den 10 Geboten manchmal, ja, sondern an manch anderer Stelle auch. Was hat sich Gott dabei gedacht? Warum schreibt er das so auf? Ja? Ich mag vielleicht sogar denken, dass Gott Gebote gibt, um mir etwas vorzuenthalten. Dass Gott sagt, das ist eigentlich wunderschön, aber nicht für dich gedacht. Ja? Ist ja oft so der Gedanke, wenn ich Christ werde, darf ich das nicht, darf ich das nicht, darf ich das nicht. Ja? wir Menschen sind so gestrickt. Und die 10 Gebote, die ja relativ weit am Anfang der Bibel stehen, gehören vielleicht dazu. Auf der anderen Seite sagt Paulus ganz klar, diese 10 Gebote sind gut. Man könnte auch anders ausdrücken, sie sind perfekt. Das ließe sich aus dem Wort, was dort in Römer 7 gebraucht wird, auch ableiten. Gott weiß, was ich brauche und was mir und meiner Familie und meiner Umgebung gut tut. Und deshalb hat er sie aufschreiben lassen, diese Worte. Sehr kompakt, aber sehr inhaltsreich. Gott weiß, was wirklich zählt im Leben. Und wenn wir heute Morgen gesehen haben, wie allumfassend Gott ist und wie Jesus uns das nahegebracht hat, wenn wir sehen, dass er vom ersten Tage, wo unsere Vorstellung von der Menschheitsgeschichte anfängt, also von dem Schöpfungspunkt, dass Gott schon vorher da war. Also ewig, in dem Sinne mal als Zeitbegriff, ewig. Ja? Dass dieser große, allmächtige Gott hat absolute Weisheit, Weitsicht, Überblick. Und er hat echt Ahnung von unserem Leben. Er weiß, was unserem Leben gut tut. Deshalb sagt Paulus, diese 10 Gebote oder überhaupt diese Ordnungen Gottes sind heilig, sind gerecht, sind gut. So, und jetzt gehen wir auf das erste Gebot, das wir heute Morgen gelesen haben, was im 3. Vers steht. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ich habe das Glück oder die Gnade erleben dürfen, in einem Elternhaus aufzuwachsen, wo meine Eltern und auch meine Großeltern wirklich versucht haben, als Christen in dieser Welt zu leben. Sie waren verankert in einer lebendigen Gemeinde. Sie haben den Gedanken in ihrem Leben versucht umzusetzen, anderen Menschen die Liebe Gottes nahezubringen. Ihr ganzes Bestreben war neben dem Alltagsgeschäft immer wieder auch, dass Menschen, mit denen wir in Kontakt kommen, etwas von dem Evangelium Gottes hören. Sie haben sich sozusagen als Alltagsmissionare verstanden. Und das haben sie uns vorgelebt, uns Kindern. Und ich kenne, sage ich mal so, in meinem ganzen Leben nichts anderes. Zumindest, wo ich persönlich dran beteiligt bin, als diesen Lebensstil, als dieses Ziel oder als diese Vision vom Leben umzusetzen. Gott zu sagen, ja, glücklicher Mensch. Und deshalb ist dieses erste Gebot für mich eigentlich vollkommen klar. Brauchen wir nicht drüber denken, nachzudenken. Brauchen wir nicht drüber reden. Gott ist der Alleinige. Gut, dass ich gestern Abend noch mal drüber nachgedacht habe. Ist das wirklich so? Ich weiß von vielen von euch, dass ihr in ähnlicher Weise aufgewachsen seid. Lesen wir das Buch, den Vers noch einmal. Du sollst keine anderen Götter haben. Dann hören wir fast manchmal schon auf, aber da kommen noch zwei Worte. Neben mir. Interessant. Hier geht es nicht, du sollst keinen anderen Gott außer mir haben. Also, das wäre für mich ja klar, es gibt ja nur den einen. Ja? Also habe ich doch gar keine Alternative irgendwie. Nein, Gott hat es bewusst, denke ich, so formuliert, dass es durchaus auch im Leben von Christen Alternativen geben mag, die uns interessant zu sein scheinen. Man könnte es vielleicht auch so interpretieren, du sollst keine anderen Götter mir vorziehen oder neben mich stellen. Interessant ist auch, und das habe ich schon mal vor einigen Jahren auch so drüber nachgedacht, eigentlich müsste es hier heißen, du wirst keine anderen Götter neben mir haben oder neben mich stellen. Denn das sind ja Gedanken, die Gott dem Volk Israel mitteilt. Ist also ganz klar, die sind gar nicht an uns gerichtet in erster Linie. Da heißt es, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten und aus dem Sklaven heraus herausgeführt hat. Ich war nie in Ägypten. Hier ist es ganz klar adressiert an das Volk Israel, an die Hebräer. Das müssen wir uns auch vor Augen führen. Und trotzdem erinnert uns Paulus im Neuen Testament, als neutestamentliche Gemeinde, diese Gedanken sind gut, sind heilig, sind gerecht. Also haben sie doch eine Bedeutung für mich. Und schon in Jesaja 42, Vers 8 macht Gott uns, denke ich, sehr deutlich, was er damit meint. Da heißt es nämlich, ich bin Yahweh, das ist mein Name. Diese Ehre lasse ich mir von niemanden nehmen, den Götzen gebe ich nicht mein Lob. Diese Ehre, dass er an Position 1 in meinem Leben steht, möchte Gott nie abgeben. Gott ist ein eifersüchtiger Gott, wissen wir auch aus dem Wort Gottes. Es ist also wichtig, dass wir uns da Gedanken drum machen. Gibt es vielleicht doch in meinem Leben Positionen, die ja die gleiche Stelle und die gleiche Wichtigkeit einnehmen? Da weisen wir sofort weit von uns. Nein, nein, niemals. Ich komme aber gleich drauf. Es kann durchaus manches sein. In erster Linie geht es aber hier darum, dass Gott es nicht akzeptiert, wenn ein Mensch zum Beispiel dem Atheismus anhängt. Wir sollen nicht ohne einen Gott leben. Das ist ein Gedanke, den Gott jedem Menschen ins Herz gelegt hat. Sozusagen in den Genen eines Menschen steckt der Gedanke nach einem Gott drin. Und es ist interessant, dass ein Atheist tausende von Argumenten versucht zu finden, warum es keinen Gott gibt, aber letztendlich nie ein überzeugendes Argument nennen kann. Sondern immer nur Vermutungen. Das nur am Rande. Gleichzeitig spricht dieser Gedanke gegen einen Götzendienst. Das war damals offensichtlich etwas weit Verbreitetes, dass man sich Götzen machte, die man aufstellte. Figuren aus Stein, aus Holz und so weiter. Und dass man diese Gebilde dann verehrte, sich vor ihnen niederwarf, sie anbetete. Kennen wir zumindest in unserer Kultur in dieser Form nicht. Wobei es auch heute Kulturen in dieser Welt gibt, wo das noch stattfindet. Wobei ich würde es nicht so weit wegweisen, auch in unserer Kultur gibt es Dinge, die sehr ähnlich praktiziert werden. Selbst in sogenannten christlichen Kirchen muss man manchmal über Dinge nachdenken, was wird da gemacht, wenn man sich vor einem Tisch, vor einem Altar niederbeugt, bekreuzigt und diese Dinge. Aber das nur mal so am Rande. Grundsätzlich, Gott möchte das nicht. Und es spricht sich auch mit dieser Aussage, spricht sich Gott ganz klar gegen Polytheismus aus, also gegen die mehrfachen Götter. Und dieser Ansatz ist in unserer Gesellschaft auch vorhanden. Er sagt, alle Götter sind gleich. Egal ob Buddha, egal ob Mohammed, egal ob Jesus, wir beten alle zu dem einen Gott. Das ist nichts anderes als eine Vielgötterei. Schwierige Aussagen. Nehmen wir diese Worte aus dem dritten Vers mal ernst. Dieses erste Gebot behandelt, so wie die zwei anderen, die danach kommen auch, das Thema Gottesdienst. Also nicht das, was wir heute Morgen hier machen, wo wir zusammenkommen, das gehört auch dazu. Ja, aber auch unser ganzes Leben soll ja ein Gottesdienst sein. Und es stellt sich damit die Frage, wie sollen wir mit Gott umgehen in unserem Leben? So ganz praktisch, wo findet das in meinem Leben statt, dass ich keine anderen Götter neben dem einzig wahren Gott Yahweh habe? Der Jesus wurde mal gefragt, was ist denn das wichtigste Gebot? Markus 12, lesen wir das. Markus 12, Vers 30. Da sagt der Herr Jesus, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen und mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. Ich finde die Aussage des Herrn Jesus deshalb so interessant, weil hier gibt es keine Einschränkung irgendeines Lebensbereiches von mir. Diese Aussage betrifft mein Familienleben, betrifft mein Arbeitsleben, betrifft mein Freizeitleben. Und in all meinen Lebensbereichen soll es so sein, liebe den Herrn, deinen Gott von ganzem Herzen, also nicht ungeteiltes Herzen, Stück da, Stück da. Nein, mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Und mit all deiner Kraft. Sagt der Herr Jesus. Und ich merke bei meinem Verstand manchmal, dass ich an gewisse Grenzen komme. Wie kann ich da noch Gott lieben, wenn ich über meinetwegen die Schöpfung nachdenke? Und die anderen Alternativen, die gerne dazu aufgezeigt werden. Nur ein Beispiel. Manche anderen Beispiele, für mich ganz praktisch auch, dass ich die Obrigkeit achten soll. Fällt mir bei unserer Regierung momentan echt schwer. Aber das ist Auftrag Gottes an mich. Nur mal so am Rand. Sind wir uns bewusst, dass genau das, was der Jesus gesagt hat in Bezug auf dieses erste Gebot, dass das eine echte große Herausforderung für uns ist? Wie soll und wie kann mir das gelingen? Nun, ich glaube, die Israeliten, die Hebräer, denen das damals gesagt worden ist, als Mose vom Berg herunterkam, die haben, als sie dann nachgedacht haben, vor der gleichen Frage gestanden. Wie kann das so in meinem Leben richtig umgesetzt werden? Und deshalb fängt Gott schon eine Stufe vorher an, Vers 2. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Allein mit diesem Lebensereignis, mit dieser, ja, das war ja ein punktuelles Bereich aus dem Leben der Menschen, die das damals bekommen haben. Es war ein total wichtiges Ereignis für sie. Raus aus Ägypten. Dort, wo sie in der Knechtschaft lebten, wo sie Sklaven waren, wo sie unterdrückt waren, wo sie nicht frei ihr Leben gestalten konnten. Da hat Gott sie rausgeholt. Und in dem Moment haben die vielleicht ihre Gedanken zurückgespult und haben überlegt, wie war das 10, 15 Jahre vorher, als wir in Ägypten gelebt haben. Wir haben uns gesehnt nach Freiheit, aber wir haben keine Chance gesehen, das jemals zu erreichen in unserem Leben. Dann haben sie ihre Gedanken gespielt, wie können wir das erreichen? Dann kam Mose ins Spiel. Und der hatte den Auftrag von Gott, geh zu dem Pharao und sag ihm das, dass er das Volk ziehen lassen soll. Und Mose hat jedes Mal sich ein absolutes Nein abgeholt. Keine Chance. Es gab keine Strategie, aus dieser Lebenssituation rauszukommen. Und die waren nicht dumm, die Israeliten. Das war ein schlaues Volk. Und sie hatten, selbst obwohl sie Sklaven waren, unglaubliche Macht. Denn wenn die Arbeit komplett niedergelegt hätten für Monate, wäre Ägypten den Bach runtergegangen. Das waren die für die Volkswirtschaft gesorgt haben. Das waren die, die das Land am Laufen hielten. Das waren die, die sich mit ihrer ganzen Energie einsetzten. Sie mussten es, sie waren gezwungen dazu, aber ich denke, sie haben es größtenteils auch noch mit einer gewissen Freude wahrscheinlich getan. Die sich mit ihrer ganzen Energie einsetzten, dass es in diesem Land funktionierte. Wenn die gestreikt hätten, das hätte einigen sicherlich das Leben gekostet, die Ägypter waren da wahrscheinlich auch nicht zimperlich oder so weiter, aber die hatten eine gewisse Macht und trotzdem hätte das nicht gereicht. Sie wären nicht rausgekommen. Und dann hat Gott seinen Plan umgesetzt. Ich bin der Herr, dein Gott, Ich habe dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt. Also Gott macht diese Rückblende, um deutlich zu machen, welche Möglichkeiten Gott hat. Und es gibt nichts, was er nicht kann. Gott schenkte ihnen die Freiheit. Das war der Ausgangspunkt. So, und jetzt kommt die Herausforderung, du sollst in deinem Leben Gott mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand, mit ganzer Kraft als Gott verehren. Das soll sichtbar werden in deinem Leben. Gott hat sich also in der Vergangenheit bereits in seiner großen Vielfältigkeit sichtbar gemacht. Jahweh, Gott offenbart sich jetzt hier am Berg Sinai als der allein wahre und einzige Schöpfergott, der Himmel und Erde gemacht hat, aber auch als der Retter und auch der Richter der Menschen. Denn was war passiert, damit Israel ziehen durfte? Die ganze Erstgeburt wurde gestraft. Unschuldige Kinder mussten sterben, würden wir heute sagen. Aber das war ein Gericht von Gott, weil die Ägypter das Volk Gottes geknechtet haben. Gott hat sich als solcher geoffenbart. Und Gott hat ewige und wunderbare Dinge an seinem Volk vollzogen und gezeigt, dass er ein gnädiger Gott ist. Und allein deshalb gilt es, ihn wirklich mit der Fülle meiner Persönlichkeit die Ehre zu geben. Sozusagen mit allen Fasern meines Lebens. Und das ist genau der Knackpunkt für mich, dass ich das nicht immer hinkriege. Gott möchte wirklich in jedem Moment meiner Existenz verehrt werden, geliebt werden. Meine Liebe und mein großes Interesse gilt nicht irgendeinem Götzen. Würde ich sofort noch einen Haken dran machen, weil diese Figuren sagen mir nichts. Ja? Bei mir zu Hause gibt es keine Buddha-Figur, auch nicht im Garten oder sonst wo oder was weiß ich wo. Ja? Aber Gott möchte aber auch nicht, dass ich einen Menschen höher stelle oder auf gleiche Ebene mit ihm stelle. Selbst meine Frau nicht. Oder meine Kinder oder meine Enkel. Sondern Gott möchte immer noch eine Position höher stehen. Auch keine Institution, auch keine Kirche, keine Gemeinde oder sonst etwas soll auf dem Level stehen, wo mein Interesse in einem gleichen Maße oder mein Einsatz in einem gleichen Maße da ist wie meine Verehrung Gott gegenüber. Gott verdient alleine meine Anbetung und meine Verehrung. Hier im ersten Gebot dreht sich wirklich alles alleine darum, wer ist mein Gott? Wir sollten uns wirklich bewusst machen, dass die Ausrichtung meines Lebens alleine darauf gerichtet sein soll, dass Gott die Nummer eins ist. Denn jegliche Art von Götzendienst ist eine Überschreitung des ersten Gebotes. Und beginnt überall da, wo nicht mehr Jahweh, dieser mächtige Gott, die Position 1 innehat. Und dazu ist es wichtig, dass ich weiß, was Gott will. Gott offenbart sich doch. Wir haben es heute Morgen mehrfach vor Augen gehabt. Durch das Leben des Herrn Jesus dürfen wir viele Gedanken Gottes für uns, für unser Leben hier auf dieser Erde erkennen. Interessant, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo es steht. Ich glaube, im Galaterbrief ist es, wo Paulus diesen Vergleich macht oder uns darauf hinweist, dass, um das wirklich zu verstehen, es notwendig ist, dass Gottes Geist in mir wohnt. Weil er sagt, der menschliche Geist versteht, was der Mensch möchte. Aber nur der Geist Gottes macht uns fähig zu verstehen, was Gott will. Und damit ist es total wichtig, dass wir darüber Bescheid wissen. Was will Gott denn wirklich? Das finde ich in seinem Wort. In dem soll ich mich auskennen. In der Bibel. Gott hat uns ein ganzes Buch gegeben, um uns seine Gedanken mitzuteilen. Er redet, so wie hier in den 10 Geboten, sehr deutlich zu uns, was sein Wille für mein Leben ist. Und da müssen wir uns immer wieder drüber austauschen. Das ist wichtig. Dazu schenkt Gott uns auch Gemeinde, auch die Gemeindestunden, auch heute der Gottesdienst. Wir haben ja den Gottesdienst begonnen mit dem Punkt, wo der Herr Jesus zu seinen Jüngern sagt, kommt mal mit, wir müssen uns mal zur Ruhe setzen. Wir müssen einfach mal Einkehr halten. Wir müssen mal stille werden an diesen einsamen, öden Ort. Und als sie da sahen, das hat nicht funktioniert, kamen die Leute nach. Und schon waren mehr wie 5000 Leute da zusammen, an diesem einsamen Ort. Lächerlich eigentlich, ja. Aber jetzt kommt wieder der Blick, was Gott will. Der Herr Jesus sieht diese Menschen und sieht, das sind Menschen ohne Hirten. Also ohne Leute, die die Funktion ausübten, die eigentlich Gott den Priestern auch für das Volk Israel beauftragt hatte. Gottes Willen mitzuteilen. Und dann lesen wir, dass der Jesus anordnet, dass sie sich hinsetzen. Und der Jesus fing an zu lehren. Ihnen mitzuteilen, was Gott will für dich, für mich, für mein Leben. Deshalb wird uns deutlich, wie wichtig es ist, dass wir wissen, was Gott will. Wir haben in vielen Predigten, gerade in der letzten Zeit, über diese Gedanken etwas gehört. Ich erinnere mich noch an diese die Predigtreihe über das Gebet. Alles Dinge, wo Gott uns deutlich gemacht hat, das will Gott, dass wir das praktizieren. Sowohl das persönliche Gebet, da heißt es ja, betet ohne Unterlass. Ja? Und der Jesus sagt es selbst seinen Jüngern, ihr sollt so beten. Der Lobpreis, die Anbetung. Es ist etwas Selbstverständliches, dass Gott das will. Dann geht ja auch unseren Bibelvers von heute. Oder dass die Gemeinde eine hohe Wichtigkeit hat im Leben eines Christen. Dass wir Gemeindestunden nicht versäumen sollen. Das will Gott. Lest mal Epheser 5, 17 und folgende. Ja? Gottes Wille für unser Leben ist so vielfältig und so klar und deutlich oft in seinem Wort niedergeschrieben. Das ist Voraussetzung dafür, dass Gott echte Position 1 in unserem Leben haben kann. Und jetzt kommt die Konkurrenz. Das ganze Leben geht nicht ohne Konkurrenz. Ob das im Beruf ist, das mag manchmal ein toller, fairer Wettbewerb sein, weil das nette Leute sind und so weiter, aber wenn es hart auf hart kommt, wer das Geschäft macht, wer die Rechnungen schreiben darf, dann wird es ernst. Ja? Und so ist es auch mit den Göttern oder Götzen in unserem Leben. Wir leben in einer Gesellschaft, die gottlos ist, wo Gott keine Existenzberechtigung mehr hat. Und da werden uns so viele Alternativen aufgezeigt. So viele interessante Angebote. Und keiner von uns kann sich dem entziehen. Das sind Dinge, die eine hohe Wichtigkeit haben. Wo es sich lohnt, große Aufmerksamkeit drauf zu richten. Da werden uns Dinge vor Augen geführt, die sehr angenehm aussehen. Und plötzlich nehmen diese Dinge uns in unserem Denken, aber auch in unserer Zielrichtung für unser Leben gefangen. Ich habe gesagt, ich habe diese Gedanken zusammengeschrieben aus einem Konzept heraus, die ein anderer Bruder mal zusammengestellt hatte. Und ich fange jetzt mal an, etwas daraus zu zitieren. Wie heißen die Götter oder Götzen unserer Gesellschaft? Und er schreibt da, da gibt es ein paar unheilige Dreieinigkeiten. Interessant, diese Konkurrenzangebote haben sogar ein Erscheinungsbild manchmal, wie Gott selbst. Dreieinigkeiten. Ja? Und er hat dann einiges aufgeschrieben. Erfolg, Geld, Macht. Kann uns beeinflussen, kann eine hohe Position in unserem Leben einnehmen. Andere, Selbstverwirklichung, Psychologie, Unabhängigkeit. Oder aber Trends, Lifestyle, Starkult. Oder andere wieder Gesundheit, Sport, spezielle Lebensmittel. Immer drei Dinge, die irgendwo zusammengepackt sind, die uns eine hohe Wichtigkeit auf einmal haben, für uns haben können. Spaß, Freizeit, Einkaufen, Konsum. Aber auch so ganz gewöhnliche Dinge. Schrebergarten, Sonntagsbraten, Enkel. Merken wir, es sind immer Dinge, die irgendwo miteinander kombinieren, die, ich sage es bewusst so, eine Götzenfunktion übernehmen können. Weil sie einen Stellenwert in unserem Leben bekommen, der mindestens auf der gleichen Stufe steht wie Gott. Manchmal nur punktuell. So dieser Sonntagsbraten. Der Gottesdienst muss um 12 Uhr fertig sein, weil dann ist der Herd nämlich fertig, die Uhrzeit ist eingestellt, dann muss ich zu Hause sein. Ja, ja, das sind so Geschichten, ich habe sie irgendwo schon mal gehört. Nicht bei uns unbedingt, aber man kommt ja rum in den Gemeinden. Ja? Es sind immer wieder Sachen, die uns irgendwo, und ich sage es bewusst so, in eine Abhängigkeit bringen. Ganz das Gegenteil möchte Gott. Ich bin der Gott, der dich aus der Sklaverei Ägyptens herausgeführt hat. Gott führt in die Freiheit mit seinen Gedanken. Diese ganzen Dinge, und das hatte noch eine ganze Reihe mehr Punkte hier aufgeführt, Kunst, Kultur, Schöngeistiges, Drogen, Sex, Adrenalin, Sicherheit, Sorgen, Rente. Immer so Dreierpacks zusammengepackt, die uns in eine hohe Abhängigkeit führen, wenn das unsere Gedanken bestimmt. Der Gott meines Lebens ist immer das, wofür ich lebe. Und deshalb die Frage, wofür leben wir? Sind wir wirklich frei? Folgen wir wirklich den Gedanken, den Gott hier in seinen Geboten aufgeschrieben hat? Wenn wir wirklich Gott mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand und ganzer Kraft lieben, dann bleibt eigentlich kein Raum mehr für andere Götter. Das ist das, was Gott uns klar machen möchte. Nur, wenn der Dreieinige unser Gott ist, verlieren diese anderen Alternativangebote, die die Welt uns bietet, ihren Reiz. Ja, und dann noch eine Bibelstelle aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 5, der uns nämlich zeigen soll, wie das gelingen kann. Das macht nämlich deutlich, das hat auch die Christen im Neuen Testament beschäftigt, diese Überflutung mit Reizen aus der Gesellschaft heraus, die nicht Gottes Gedanken entsprechend zu widerstehen. Die hatten damals ganz andere Lebenssituationen wie wir heute. Die hatten noch kein Internet und all diese Dinge, die uns heute mit Dingen überfluten. Aber die hatten die gleiche Problematik in ihrem Leben. Und im 1. Johannes Kapitel 5, die Verse 3 bis 5 lese ich uns mal vor, nach der NE-Übersetzung. Unsere Liebe zu Gott zeigt sich im Befolgen seiner Gebote. Und das ist nicht schwer. Denn jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt. Er besiegt sie durch den Glauben. Aber wer würde denn die Welt besiegen können, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Wenn wir jetzt mal den Begriff Welt, der hier gebraucht worden ist, über die wir besiegen können, Götzen einschreiben würden oder schreiben würden, dann würde das deutlich werden, jeder, der aus Gott geboren ist, besiegt diese Götzen. Wir merken, hier geht es nicht um eine menschliche Anstrengung, um eine Stärke, die aus mir herauskommt, sondern hier geht es um geistliche Kämpfe. Auch diese Reize, die mich beeinflussen, können nur für mich so interessant sein, dass sie eine hohe Position in meinem Leben einnehmen, wenn ich sie nicht geistlich betrachte. Natürlich ist mein Arbeitsleben auch geistlich zu sehen. Natürlich hat Gott mir Verantwortung geschenkt, der ich gerecht werden soll. Stellt Gott mich jeden Tag neu an eine Aufgabe im Betrieb, wo ich mich für einsetzen muss und wo meine Gedanken auf diesen Punkt ausgerichtet sein müssen. Aber wenn ich vorher Gott darum bitte, dass er mich auch da leitet, ich glaube, dann hat Gott immer noch, egal wie tief ich mich in dieses Projekt oder in der Lösung der Aufgabe hinein vertiefe, dann hat Gott immer noch die Pole Position. Weil er nämlich auch da meine Gedanken oder mein Handeln prägt und leitet. Das heißt, ich kann diese Reize dieser Welt oder diese Götzen dieser Welt nur besiegen durch den Glauben, wie es hier heißt. Und der Glauben ist immer Ausdruck einer innigen Beziehung zu Jesus Christus. Wenn ich nicht diese pflege, dann schaffe ich es nicht, dieses erste Gebot, keine anderen Götter neben Gott zu stellen, umsetzen. Das hat natürlich praktische Auswirkungen, damals für die Israeliten wie für uns heute auch. Und ganz kurz noch diese vier Punkte, die werden nämlich hinterher im 5. Buch Mose nämlich aufgeschrieben und aufgezeigt. Wenn ich das in meinem Leben umsetzen möchte, dann muss ich das in manch ganz gewöhnlichen Alltagsdingen einfach zeigen. Für die Israeliten bedeutet es, sie mussten die Opferstätte von fremden Göttern ausräumen. Das waren kulturelle Einflüsse in ihrer Umgebung. dass irgendwo auf den Hügeln oben irgendwelche Altäre standen, wo andere Götter angebetet worden sind. Da konntest du als frommer Israelit vorbeigehen und sagen, pah, interessiert mich nicht. Das machst du von mir aus 5 Jahre lang. Und irgendwann denkst du, ach guck mal, jetzt, ich habe Urlaub, das ist eine kulturelle Stelle, da gehe ich doch mal hin und schaue mir das mal an. Und plötzlich findet das ein hohes Interesse bei dir. Kann passieren, muss nicht, aber kann passieren. Und hier wird klar und deutlich gesagt im 5. Mose 12, das räumt weg. Was nicht da ist, kann nicht bei dir Interesse erzeugen. Interessant ist zum Beispiel auch in dem Zusammenhang, das finden wir im Neuen Testament genauso, Apostelgeschichte 19 gibt es die Begebenheit, wo uns berichtet wird, dass tausende von Büchern mit okkulten Dingen verbrannt wurden, als Menschen eine bewusste Entscheidung für Christus getroffen haben. Für uns müssen das nicht okkulte Dinge sein, für uns müssen das manchmal vielleicht andere Dinge sein, die einen tiefen Einfluss oder Zeit in Anspruch nehmen für mich. Die muss ich mal wegräumen. Wenn für mich der wirtschaftliche Erfolg und der Reichtum einfach so ein Problem ist, dann muss ich vielleicht mal Aktienpakete abschießen. Und was weiß ich, nicht das Geld aufs Sparbuch legen, aber von mir aus dann als zinsgebundene Geschichte irgendwo hin, wo es nur 2% Zinsen gibt oder was. Egal, ich muss Dinge vielleicht korrigieren in meinem Leben. Auch schlechten Umgang meiden oder solche Dinge. Oder durchaus auch beim Sport ein Stück zurücktreten. Wie auch immer, ich muss Dinge ändern. Zweiter Punkt. Der Israelit muss Orte schaffen, wo es um wahre Anbetung geht. 5. Mose 12, Vers 4 und 5 und folgende. So ist es auch für uns als neutestamentliche Christen einfach wichtig. Nachdem wir ausgeräumt haben, müssen andere Dinge, die sich mit Gott beschäftigen, eine Position in meinem Leben einnehmen. Das können Dienste sein, die ich auch so übe, in der Gemeinde oder im christlichen Umfeld. Ich muss Raum schaffen, damit Gottes Wirken in meinem Leben sichtbar wird. Und ich muss mir bewusst werden, in welche Position Gott mich sehen möchte als Priester. Alle, die wirklich bewusst mit Jesus leben, sind geheiligte Menschen und Gott hat den Priesterdienst uns übertragen. Die Hauptaufgabe des Priesters ist doch, Gottes Worte weiterzusagen. Und das hat der Jesus uns, bevor er in den Himmel aufgefahren ist, ganz klar und deutlich mit beauftragt. Ein dritter Punkt war ganz praktisch zu sehen, den die Israeliten aufgegeben bekommen haben. Sie sollten kein Blut mehr essen, sondern sie benutzten das Blut als Zeichen der Sühnung bei ihrem Opferdienst. Das war einfach eine ganz praktische tägliche oder fast tägliche Veränderung. Das heißt, er bringt endlich das richtige Opfer für Gott. Er setzt das ein, was Gott ihm geschenkt hat. Im Neuen Testament heißt es auch so in gleicher Weise im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 4. Und wir kommen zu ihm, dem lebendigen Stein. Die Menschen haben ihn zwar als unbrauchbar weggeworfen, als diesen Eckstein. Vor Gott aber ist er eine ausgesuchte Kostbarkeit. Und jetzt kommt's. Und lasst euch selbst als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, die geistliche Opfer darbringt. Durch Jesus Christus nimmt Gott solche Opfer gerne an. Es ging also um den Opferdienst bei den Israeliten, dass man Gott Dinge vorenthalten hat, die eigentlich für Gott bestimmt waren. Und so ist es hier bei uns im Neuen Testament auch. Wir sollten die Dinge, die Gott uns geschenkt hat, als geistliche Opfer darbringen, Gutes tun und teilen, heißt es im Hebräer 13, oder Gott zu loben, Hebräer 13, 15. Oder Menschen zu Jesus führen, Römer 15, Vers 16. Auch das ist eine Priesteraufgabe. Ja? Und so weiter. Und als letzten Punkt, der Israelit musste Vorkehrungen treffen, die das Eindringen von falschen Göttern verhinderte. Steht auch 5. Mose 12, Vers 29 bis 31. Er hält sich also ganz bewusst fern. Er zügelt seine Neugierde. Und ich glaube, wenn ich unser Leben heute betrachte, was uns heute beeinflusst, dann sind es die Medien, die sozialen Medien, das Internet, der gewaltige Zugang zu Informationsquellen. Sowas gab es noch nie in der Menschheitsgeschichte, so wie wir bei uns heute. Aber das sind Dinge, die uns letztendlich, wo wir meinen, unsere Neugierde zu befriedigen zu können, die uns aber auf alle Fälle auch sehr stark beeinflussen. Und da muss ich Vorkehrungen treffen. Da muss ich tatsächlich mal eine Grenze setzen. Vielleicht nur zeitlich erstmal eine Grenze setzen. Nicht so viel rumswitchen auf dem Smartphone, ja, oder auf dem Tablet oder sonst wo. Aber auch bewusst Dinge nicht nachforschen, wo ich weiß, dass sie mich von Gott abbringen können, die Gottes Interessen widersprechen. Und so sehen wir, dass in all den Dingen es wirklich darum geht, niemanden neben Gott zu stellen. Wir schnitzen uns keine Bilder, die wir dann anbeten. Das ist oftmals unsere Vorstellung von Götzen. Sondern das sind ganz reale Dinge, die unser Leben beeinflussen können. Die Position neben Gott einnehmen können. Und deshalb sagt Gott hier ganz klipp und klar, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und das wünsche ich uns, dass uns das gelingen mag, dass wir das nicht nur theoretisch praktizieren. Wie gesagt, für mich ist das von klein auf ein Schlagwort, wo ich sage, passiert nie. Und ich dann doch immer wieder feststelle, es passiert doch. Oder beziehungsweise die Gefahr, dass es passieren kann, ist sehr groß. Deshalb heute die Ermunterung und der Hinweis, versuchen wir es doch mal in dieser Woche ganz praktisch umzusetzen. Vielleicht können wir nächsten Sonntag sogar berichten, wie es gelungen ist.